Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Ute Meier. Schönen guten Tag wünsche ich. Am frühen Morgen hat es eine Anti-Terror-Razzia in Köln und Düren gegeben. Vier Männer sitzen in Polizeigewahrsam. Mehr Informationen dazu hören Sie gleich. Weiteres Thema: immer mehr Schwimmbäder in Deutschland schließen. Viele Bäder sind sanierungsbedürftig. Wir besuchen ein Freibad in Göttingen. Und im bayerisch-schwäbischen Memmingen sorgen aufmüpfige Frauen für Ärger. Sie wagen es, die jahrhundertealte Tradition des Memminger Fischertages in Frage zu stellen, die eine sehr männliche Angelegenheit ist. Heute am frühen Morgen hat die Polizei in Köln und im benachbarten Düren mehrere Wohnungen durchsucht und sechs Männer in Gewahrsam genommen. Sie gelten als islamistische Gefährder und stehen unter Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben. Die Durchsuchungen gingen auch am Vormittag noch weiter. Heute Mittag hat die Kölner Polizei erste Informationen an die Öffentlichkeit rausgegeben. Unser Reporter vor Ort ist Oliver Köhler, jetzt zugeschaltet. Herr Köhler, warum sind die sechs Männer in Gewahrsam genommen worden?
Ja, es kamen hier mehrere Faktoren zusammen, die den Verdacht und die Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörden in ganz Deutschland, muss man sagen, erregt haben. Zunächst mal steht im Mittelpunkt ein 30-jähriger Deutsch-Libanese aus Berlin. Dieser Mann ist seit Jahren als islamistischer Gefährder eingestuft. Er gilt nach Angaben der Polizei als eine der Top-Figuren der Islamistenszene in Deutschland. Und dieser 30-Jährige, der in Berlin verheiratet ist, dort auch Kinder hat, der ist ganz plötzlich vor wenigen Tagen nach Nordrhein-Westfalen gezogen, nach Düren, dort in eine gemeinsame Wohnung mit einem 21-Jährigen, der ebenfalls der Islamistenszene zugerechnet wird, der in Nordrhein-Westfalen auch als sehr gewalttätig eingestuft wird. Und diese Gemengelage, die war jetzt Anlass für die Polizei, sich mal genau zu vergewissern, was die beiden denn so treiben. Dazu der Kölner Polizeipräsident Uwe Jakob.
Wir haben angeregt, ein längerfristiges Gewahrsam auszusprechen. Das kann man nach dem neuen Polizeigesetz ja. Das würde uns die Zeit geben, die vielfältigen Datenträger, die wir bei den Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt haben, auszuwerten. Letztlich muss der Richter darüber oder die Richterin darüber entscheiden, ob die Personen jetzt in Gewahrsam bleiben oder nicht.
Ja, es ist so gewesen, dass man Gespräche abgehört hat dieser Männer, und dabei ist eben auf Arabisch dann ein Ausdruck oder eine Floskel gefallen. Die hat man untersuchen lassen, und diese Floskel, die ging so sinngemäß: wir möchten jetzt die höchste Stufe des Paradieses erreichen. Das haben Islamwissenschaftler so interpretiert, dass also tatsächlich ein Selbstmordanschlag bevorsteht. Man hat also dann heute Morgen sich die Wohnung genauer angeguckt, dieser Männer, geguckt, ob dort möglicherweise schon Sprengstoff oder Ähnliches vorhanden ist. Man hat eine ganze Menge Handys dort gefunden, 20 Stück. Man hat dort auch gefunden Festplatten in sehr großer und ungewöhnlicher Anzahl und weitere Kommunikationstechnik, die darauf hindeuten, dass diese Männer also wirklich sehr abgeschottet vorgehen, dass dort etwas geplant ist. Man hat dann eben auch in Erfahrung gebracht, dass dieser 30-jährige Gefährder aus Berlin eine Trockenbaufirma betreibt, und diese Firma hat in Köln eine Baustelle, arbeitet auf einer Baustelle, betreibt dort Trockenbau, und da gab es weitere Anhaltspunkte, dass da was nicht stimmt. Andere Firmen haben gesagt, die haben so langsam gearbeitet, die haben sich merkwürdig verhalten. Heute Vormittag war ein Spürhund der Polizei dort. Der hat in der Ecke, wo die gearbeitet hatten, eben angeschlagen. Das heißt, dass dort möglicherweise Sprengstoff liegt. Das Ganze, das wird jetzt eben überprüft von der Polizei. Das heißt, es sind jetzt dort Sprengstoffexperten der Polizei im Einsatz, die das ganz, ganz genau untersuchen. Im Moment ist noch nicht klar, liegt da was, liegt da nichts. Im Moment weiß man auch noch nichts über einen möglichen Anschlagsort. So konkret kennt man das zurzeit noch nicht. Deswegen müssen die Ermittlungen auch weitergehen, und deswegen sollen diese sechs Männer auch, solange es geht, im Gewahrsam der Polizei bleiben, bis man eben tatsächlich dann ausgewertet hat, was hat es damit auf sich, mit diesen Verdachtsmomenten? Was hat es damit auf sich, auch mit diesem Spruch, den man abgehört, aufgefangen hat?
Herr Köhler, Sie haben gesagt, ein Deutsch-Libanese ist darunter, der aus Berlin stammt, der zu den Top-Gefährdern zählt, wenn man dieses Wort benutzen mag. Wissen Sie, von wo die anderen Männer stammen und ob sie einer bestimmten Gruppe zugehörig sind?
Es sind Männer, die anderen Männer, um die es geht, die sich gruppiert haben um den 21-Jährigen aus Düren, die auch allesamt der islamistischen Szene angehören, schon seit längerer Zeit oder erst seit kürzerer Zeit. Einer unter ihnen ist Student der Chemie. Man hat ihn überredet, also bewusst Chemie zu studieren, um eben wohl offensichtlich Kenntnisse in diesem Bereich zu erlangen.
Dankeschön. Unser Reporter Oliver Köhler war das. Heute früh sind 6 mutmaßliche Islamisten in Köln und Düren in Gewahrsam genommen worden. Es wird ja wieder wärmer. Fast alle Bundesländer haben mittlerweile Ferien. Und für alle, die zu Hause geblieben sind, ist das Freibad ein prima Aufenthaltsort. Allerdings haben in den vergangenen Jahren zig Freibäder geschlossen. Der DLRG schlägt bereits Alarm. Und die Freibäder, die noch geöffnet sind, sind zum großen Teil sanierungsbedürftig. Eine Finanzspritze gab es zwar vom Bund, aber die ist wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie unsere Reporterin Eva Werler am Beispiel eines Freibades in Göttingen zeigt.
Im Freibad Brauweg, mitten im Zentrum Göttingens, ist richtig viel los. Im 50-Meter-Becken ziehen Schwimmer ihre regelmäßigen Bahnen. Nebenan tollen Kinder herum steigen den 5 Meter hohen Sprungturm hinauf. Oder sie flitzen die lange Röhrenrutsche hinunter. Für viele ist das Schwimmbad mehr als eine reine Sportstätte, sagen die Besucher.
Freizeit und auch Leute wieder zu treffen, die wir seit Jahren treffen wir uns hier mit mehreren Leuten täglich und natürlich auch um zu schwimmen.
Ich finde das Schwimmbad hier total schön, weil die Rutschen schnell sind und ich springe richtig gern vom Dreier.
Zurzeit ist es für mich Reha-Sport nach dem Unfall, um wieder fit zu werden. Aber gleichzeitig bin ich in der Region aufgewachsen, sodass ich natürlich auch das Bad als Freizeitort sehr schätze.
Die 50-Meter-Bahn für Schwimmer, ein 45 Meter langes Becken für Nichtschwimmer und noch 2 weitere Becken. Rein äußerlich macht das Schwimmbad einen guten Eindruck. Der täuscht, sagt Alexander Hirt, der technische Leiter, die Becken sind undicht.
Die Auskleidung ist hier eine Beckenfolie, die inzwischen über 30 Jahre alt ist, dementsprechend nicht mehr geflickt werden kann, sodass die Becken Wasser verlieren in das Erdreich hinein.
Der Wasserverlust ist enorm.
Also man kann davon ausgehen, dass wir ca. 20 Kubikmeter am Tag an Wasser verlieren. Das sind also 20.000 Liter. Eine Badewanne hat 200. Das wären dann also 100, 150 Euro am Tag.
Im Freibad Brauweg sind die undichten Becken längst nicht alles, was saniert werden muss. Ein weiteres Beispiel sind die Umkleiden in einem 140 Meter langen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Das Bad wurde 1927 gebaut, also fast vor 100 Jahren. Für 6,5 Millionen Euro sollte demnächst mit der Sanierung begonnen werden. Die Göttinger Freizeit- und Sport GmbH und Co. KG hatte daher den Bund angeschrieben und Förderung beantragt. Doch das fällt jetzt wortwörtlich ins Wasser, berichtet Geschäftsführer Alexander Frey.
Wir denken, dass dieses Bad schon eine ganz besondere Bedeutung hat, nicht nur für Göttingen, auch sondern für die Region.
Trotzdem. Der Förderantrag wurde abgelehnt, wie übrigens der Großteil aller Anträge deutschlandweit. Doch warum ist das so? Das Bundesinnenministerium antwortet schriftlich auf unsere Anfrage.
Da für das Programm nur begrenzte Mittel zur Verfügung standen und dieses mit den zahlreichen Interessenbekundungen 13-fach überzeichnet war, konnten nicht alle Projektvorschläge eine Förderung erhalten.
1.300 Förderanträge gab es, nur 186 Projekte wurden bewilligt. 200 Millionen Euro wurden bisher verteilt. Nicht genug für die vielen Schwimmbäder, die alle Sanierungsbedarf haben. Gut möglich, dass einige bald nicht mehr betrieben werden können. Denn ein Freibad ist ohnehin immer ein Zuschussgeschäft. So macht auch das Bad Brauweg allein schon wegen der Heizkosten für die Becken jährlich miese. Dabei schlagen bereits jetzt Politik und Vereine Alarm. Immer weniger Menschen können schwimmen. Und je weniger Schwimmbäder es gibt, umso größer wird die Zahl der Nichtschwimmer, sagt Lehrerin Michaela Hirschfeld. Sie ist gerade mit einer Grundschulklasse zum Schwimmunterricht im Freibad.
Deswegen ist es so wichtig, dass das erhalten bleibt, diese öffentlichen Freibäder, damit Kinder möglichst in der Grundschule schwimmen lernen.
Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft sucht schon seit längerem nach Maßnahmen, sagt Rolf Nietzold, der Vorsitzende der DLRG Göttingen.
Der Unterricht muss als wichtig angesehen werden, dass wir wieder in die Richtung kommen, dass jeder schwimmen kann. Und es ist gravierend, wenn wir also das Schwimmen nicht anbieten können, weil dann wird tatsächlich die Opferzahl steigen.
Im Freibad Brauweg liegen jetzt allerdings alle Sanierungspläne erstmal auf Eis. Im schlimmsten Fall müsse Stück für Stück aus eigenen Mitteln saniert werden, sagt der technische Leiter. Über viele Jahre hinweg. Doch das sei vollkommen unwirtschaftlich. Daher hofft Geschäftsführer Frei auf die nächste Förderrunde.
Also wir würden uns wünschen, dass der Bund vielleicht ein Förderprogramm auflegt, speziell für Bäder, weil das nicht nur bei uns hier in Göttingen ein sehr großes Problem ist, sondern auch in der Region und darüber hinaus in ganz Deutschland.
Die wichtigste Titelseite der Deutschen Tageszeitung heute hat wahrscheinlich die linksalternative Taz. Ein Foto mit Angela Merkel, dann der frisch gewählten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der gerade ernannten Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, allesamt CDU. Titel: So haben wir uns das Ende des Patriarchats nicht vorgestellt. In der konservativen CDU mag das Patriarchat beendet sein, im bayerisch-schwäbischen Memmingen ist es das nicht. Übermorgen, am kommenden Samstag, wird dort der traditionelle Fischertag veranstaltet, ein jahrhundertealtes Volksfest, in dem die Mannsbilder der Stadt in den Stadtbach springen und Forellen keschern. Frauen dürfen nicht mitmachen, nur am Bachrand assistieren. Und dagegen wehrt sich nun eine Memmingerin. Caroline Kuban berichtet.
Gleichberechtigung ist das, wenn ich das Gleiche machen darf. Und das ist eben mit in den Stadtbach rein, genauso wie die Männer und die sechsjährigen Jungs mitfischen. Und nicht draußen stehen und quasi Hilfspersonal am Eimer zu sein.
Memmingen, eine beschauliche Kleinstadt im schwäbisch-bayerischen Voralpenland. Schon vom Bahnhof sieht man die historische Altstadt mit ihren farbig angestrichenen Giebelhäusern. Durch die vielen kleinen Gassen schlängelt sich der Stadtbach, die Memminger Ach.
Der Bach, der war immer für die Handwerker ganz wichtig. Und die haben also vielfach ihren Abfall auch in den Bach reingeworfen und dann verschmutzte der eben und musste dann halt jedes Jahr einmal gereinigt werden. Und jetzt musste man natürlich, bevor man den Bach ablässt, die Fische rausholen. Und das war der Beginn des Fischertags.
Inzwischen findet der Fischertag jeden Sommer vor den Ferien statt. Ganz Memmingen ist dann auf den Beinen. Jährlich zieht das Spektakel rund 30.000 Zuschauer und Mitwirkende an. Reinhard Heuss ist einer von ihnen. Seit 64 Jahren fischt er in den undurchsichtigen Fluten des Stadtbaches.
Das wichtigste Utensil ist natürlich der Fischerbärer, zu Deutsch ein großer Kescher. Und mit dem juckt man. Man springt in der Bach rein, aber bei uns sagt man, man juckt. Punkt 8 werden 3 Kanonenschläge abgeschossen und das ist dann so das Zeichen für die Fischer. Jetzt müssen sie in der Bach rein und dann wird 20 Minuten wird gefischt, dann ist der Bach in der Regel leer.
Knietief stehen dann Männer wie er im Wasser und fischen im Trüben nach dem dicksten Fisch.
Derjenige, der die größte Forelle fängt, der ist dann der Fischerkönig. Und für viele Leute ist das natürlich ein Lebenstraum.
Ein Traum, den in Memmingen aber nur Männer träumen dürfen. Veranstalter des Festes ist der Fischertagsverein. In seiner Satzung heißt es, allein die Gruppe der Stadtbachfischer hat das Recht, am Fischertag den Stadtbach auszufischen. Und
Stadtbachfischer kann nur werden, wer männlich ist, Mitglied des Fischertagsvereins und der Gruppe der Stadtbachfischer und wer seinen ersten Wohnsitz seit mindestens 5 Jahren in Memmingen hat.
Erklärt Michael Ruppert, erster Vorsitzender des Fischertagsvereins.
Ich finde es schade, weil wenn man Mädchen und Frauen zulassen würde, wäre es eine Bereicherung. Die Mädchen würden von vornherein erfahren, dass sie auch die gleichen Dinge machen dürfen wie Jungs und nicht irgendwo zurückgesetzt werden.
Hält eine Memmingerin dagegen, die dem Fischertagsverein derzeit Ärger macht und deshalb lieber anonym bleiben möchte. Die Frau mittleren Alters möchte sich ihr Fischerglück nämlich erstreiten, vor Gericht. Sie will die Satzung des Vereins ändern lassen, damit sie in die Untergruppe der Stadtbachfischer aufgenommen werden kann. Vereinsmitglied ist sie bereits. Bereits vor 1,5 Jahren stellte sie den ersten Antrag. Die Delegierten des Vereins lehnten in großer Mehrheit ab. Im März dieses Jahres startete sie einen zweiten Versuch. Wieder scheiterte sie. Und seitdem diskutiert ganz Memmingen, ob auch Frauen am Fischertag mitfischen dürfen.
Ich finde eigentlich, dass das ganz gut so ist, wie es ist. Aber wenn in der Bevölkerung so eine Tendenz da ist, dass also die Frauen da unbedingt reinhüpfen wollen, dann kann man das ja überlegen. Aber ich habe jetzt da kein Bedürfnis danach. Also ich glaube, dass die meisten Frauen sich da wirklich sehr, sehr unwohl fühlen würden, weil wenn man jetzt zum Beispiel reinspringt und unter eine Brücke reingeht, da geht es ganz schön zu. Das ist also körperlich schon ganz schön eine Zumutung.
Ein paar Schritte weiter auf dem Marktplatz steht Michael Ruppert, Vorsitzender des Fischertagsvereins, direkt am Ort des Geschehens. Er kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen.
Der Fischertag ist nicht frauenunfreundlich. Ja. Wir haben die Frauen am Fischertag in vielerlei Rolle dabei. Es gibt Aufführungen am Fischertag. Es gibt Gruppen, wo Mädchen dabei sind, wie zum Beispiel die Trommlerbuben oder der Fanfarenzug. Und es sind auch die Frauen am Stadtbach als Kübelsträgerin, als begeisterte Fans oder Freunde da.
So sehen das auch einige Frauen in Memmingen. Margareta Böck zum Beispiel, zweite Oberbürgermeisterin der Stadt.
Ich denke, man muss das Ganze unter dem Aspekt der Tradition betrachten. Wir sind ja nicht die einzigen in Deutschland, die also Tradition haben, bei der Männer jetzt bevorzugt werden. Ich finde das in Ordnung. Und hinter diesem geschichtlichen Hintergrund zu sehen, würde ich sagen, hat es durchaus seine Berechtigung auch in der heutigen Zeit.
Selbst die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Claudia Fuchs, sieht das in Teilen ähnlich. Ihr Arbeitsalltag sei von anderen existenziellen Themen geprägt. Häusliche Gewalt, Altersarmut, Scheidung. Mit der Diskussion um das Fischen im Bach erweise man der Emanzipation einen Bärendienst, sagt sie. Nur ein paar Schritte weiter am Marktplatz steht eine Gruppe junger Frauen vor einer Bäckerei. Sie rauchen, trinken Kaffee. Der Fischertag sei eine coole Tradition, sagt eine von ihnen. Aber die Frauen sollten sich ruhig emanzipieren.
Die Mädels kriegen halt diese alte Rolle zugeteilt.
Die dürfen den Eimer halten.
Und ich finde, wir sind, ja, die dürfen den Eimer halten. Und ich finde, wir sind in einem Jahrhundert, wo es jetzt einfach mal an der Zeit wird, dass ein bisschen Frische reinkommt. Es wäre cool, wenn auf einmal die Frau dann den fettesten Fisch angelt.
In Memmingen formiert sich also Widerstand. Nicht mehr nur die Antragstellerin zeigt sich kämpferisch. Sie beruft sich dabei auf Artikel 3 des Grundgesetzes. Rechtlichen Beistand erhält sie von Susanne Brecklein, einer Rechtsanwältin aus Berlin. Brecklein, ehemals Referentin der SPD-Bundestagsfraktion und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht, hat einschlägiges Engagement vorzuweisen. So setzt sie sich für die Aufnahme von Mädchen in Knabenchöre ein. Ähnlich argumentiert Brecklein jetzt. Nicht nur Männer könnten Forellen fangen.
Grundsätzlich meint Diskriminierung den Ausschluss aufgrund besonderer Merkmale. Also wenn ein Verein sich der Gemeinnützigkeit, der Allgemeinheit verschrieben hat, muss er umgekehrt auch die Allgemeinheit mitwirken lassen.
Unterstützung erfährt die emanzipierte Memmingerin auch von ihrer Freundin Ruth Meier, die nichts dagegen hat, im Radio ihren Namen zu hören.
Ja, also sollte dann tatsächlich das mal sein, dass da die Frauen mitmachen dürfen, könnte es ja potenziell eine Fischerkönigin geben. Also ich hätte schon eine Idee für eine weibliche Fischertagsköniginnen-Hymne. Ich stelle mir das so ein bisschen hawaiianisch vor. Mit Blumenketten und der männliche Blumenkönig ehrt sie. Finden die Fischer aber nicht lustig.
Das war's von Deutschland heute. Gleich kommen die Nachrichten und danach Campus und Karriere. Und auch die Kolleginnen haben es heute mit bayerischen Sonderwegen zu tun. Die Bayern wollen nämlich kein bundesweites Zentralabitur. Thema gleich bei Kate Malaike. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss und wünsche noch einen schönen Nachmittag.